Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der Mangel füllt. Herr, ich danke dir, dass wir manchmal in der Natur sehen, wie du auch der Verwandler bist. Du siehst unsere Sehnsucht im Herzen, wo wir diese Verwandlung so sehr ersehnen. Du siehst auch den Mangel, den jeder von uns an einem anderen Ort erlebt. Ich bin so dankbar, dass wir hier diese Möglichkeit haben, jetzt unter dein Wort zu kommen, dass du der bist, der jetzt vorbeigeht, bei jedem. Dass du der bist, der innehält, den Mangel sieht und sagt, ich bin, ich bin. Danke dafür. Ich möchte dich jetzt auch einfach nochmal bitten, dass du das Leben segnest von Frau Meier, die jetzt ein neues Lebensjahr beginnt. Danke, dass wir sie unter deinen Segen stellen dürfen und du hast ihren Wunsch, ihr Wunschlied gesehen, ihr Herz gesehen. Du kannst sie da auch segnen, wo sie sich das so sehr wünscht. Danke dafür, Herr. Segne jetzt auch nur, wenn sie wieder dein Wort so in unseren Herzen ja einpflanzt. Schenk ihr Gnade, lege ihr die Worte in den Mund, die du möchtest. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir auch gerade doch nur so reich beschenkt werden. Amen.
Heute sind 1. Samuel 12 und 13 dran, wieder zwei Kapitel, aber keine Angst, wir schlagen einen großen Bogen heute. Wir haben also Kapitel 11 lassen wir wieder liegen, wir lassen einige Kapitel liegen. Kurz etwas darüber, in Kapitel 11 hat Samuel die Ammoniter bei Jabes Gilead geschlagen und hat damit bewiesen, dass er das Königsamt auch tragen kann, dass er das würdig ist. Seine Gegner, die also in 1. Samuel 10, 27 Söhne Belials genannt werden, sind gedemütigt worden. Das Volk ist außer sich vor Freude, will die Feinde töten. Aber Saul betont, dass der Herr Rettung gegeben hat und dass jetzt keine Menschen sterben sollen. Und dann sagt Samuel dem Volk, dass sie sich auf den Weg machen müssen nach Gilgal, um das Königtum Sauls dort zu erneuern. Es betrifft das Gilgal bei Jericho. Ich weiß nicht, ob es da bei Ihnen schon klingelt, wie wir das dann in Holland sagen würden, ob Sie sich da etwas erinnern aus der Geschichte des Volkes Gottes. Hier hat man das Gedenkzeichen des Durchzugs durch den Jordan errichtet damals, Josua 4, Vers 20, bevor man Jericho eingenommen hat. Hier hat man die neue Generation des Volkes Gottes, die in den Wüstenjahren geboren wurden und erwachsen wurden oder aufgewachsen sind, beschnitten. Und hier hat man auch das Pascha-Fest gefeiert. Und Samuel will das Volk an diesen Ort zurückbringen, um es zu erinnern. Woran? An Gottes große Taten. Um es zu erinnern an Gottes große Taten. Das ist etwas, das wir auch üben sollten. Dass wir uns selbst daran erinnern, wie groß Gott ist und wer Gott eigentlich ist. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen, weil unsere Gefühle manchmal so laut sprechen und weil die Gefühle uns so leicht eingeben könnten, dass Gott eigentlich klein ist und dass unsere Umstände größer sind als Gott. Das Erinnern. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Samuel das Volk nach Gilgal bringen will. Man wird von Gilgal aus einen Angriff auf die Philister ausführen. Man will sozusagen, könnte man sagen, Kanaan neu erobern. Es fängt eine neue Phase an und dann zieht man nach Gilgal und dort in Kapitel 11, das wir eben nicht gelesen haben, wird Saul von dem ganzen Volk zum König gemacht und zwar vor dem Herrn. So wird das gesagt in 11, 15. Und dann wird geopfert, alle Männer Israels freuen sich. Und es ist dieses Mal nicht nur Gottes Entscheidung, nicht nur Samuels Entscheidung gewesen. Es ist das Volk. Und man sieht einen ähnlichen Weg bei David. Interessant, David und Saul. Und zwar drei wichtige Momente auf dem Weg zum Königtum. Bei beiden Männern sieht man eigentlich drei Vorphasen oder drei Stufen. Zuerst die Beauftragung vom Herrn und die Salbung. Die Beauftragung vom Herrn und die Salbung. Das zweite, die Bestätigung durch einen militärischen Sieg. Und drittens, die Krönung. Man sieht das bei David, man sieht das bei Samuel. Interessant, das nachzulesen. Aber wir kommen jetzt an bei Kapitel 12 und ich lese zuerst mal die ersten fünf Verse. 1. Samuel 12. Samuel aber sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, da geht euer König vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden. Und siehe, meine Söhne sind bei euch. Ich bin aber vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier bin ich. Legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sie sprachen: Du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Und er sprach: Der Herr ist Zeuge gegen euch und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen: Er ist Zeuge. Also bisher ist Samuel Richter Israels gewesen und die Zeit ist jetzt gekommen, dass er das Richteramt ablegen will. Das Volk hat Saul als König erkannt und damit ist eigentlich die gesetzmäßige Autorität auf Saul übertragen worden. Das Ende der Richterzeit. Und so wendet sich Samuel an das Volk und in dem, was er sagt, hören wir eigentlich seinen Abschied schon. Obwohl er es nicht so direkt sagt, wir spüren, dass er hier anfängt, sich zu verabschieden von seinem Richteramt. Er lässt dem Volk spüren, dass eine Ära vorbei ist oder zu Ende geht und dass sie eben auf der Schwelle einer neuen Ära, die Königszeit, stehen. Und dann fängt er seine Rede an mit dem kräftigen Siehe. Wenn man das in der Bibel liest, dann soll man zuhören, dann soll man sich aufrichten, denken, was kommt. Das kann nur wichtig sein. Wir werden wachgerufen. Hör zu, pass auf. Was Samuel zu sagen hat, ist wichtig. Er handelt, sagt er, hat gehandelt nach dem Wunsch des Volkes. Er hat einen König über sie gesetzt. Und er lässt hier offen, ob das auch sein Wunsch gewesen ist. Wir wissen aus 8 Vers 6, dass es nicht sein Wunsch war. Und dass Gott mit ihm geredet hat und gesagt hat, also Samuel, tu das. Es hat nichts mit dir zu tun, es hat mit mir zu tun. Ich werde von diesem Volk eigentlich, bin abgewiesen worden, aber setz den neuen König ein. Und Samuel hat Gott gehorcht, er steht jetzt auch dazu. Er sagt in Vers 2, nun siehe, da geht euer König vor euch her. Da geht euer König vor euch her. Das hört sich so an als ein Hirte, der seine Herde führt. Da geht euer König vor euch an oder vor euch aus. Und so sieht Gott das Königtum auch. So sollte es sein. Der König, wie auch der Leiter in der Gemeinde Christi, ist ein Hirte, der seine Herde führt und der für sie sorgt. Nun kommt das in Vers 3, das hier bin ich. Und ich denke, dass das Kennzeichen für Samuel gewesen ist, er ist nicht nur Gott, sondern auch Menschen immer zur Verfügung gestanden. Hier bin ich. Und was tut er? Er bietet das Volk um ein Zeugnis. Wie habe ich gehandelt? Was habt ihr bei mir gesehen? Habe ich vielleicht ungerecht gehandelt? Habe ich Bestechungsgeld angenommen? Ich finde das sehr stark. Der Mann will Rechenschaft über sein ganzes Leben und Handeln vor dem Volk ablegen, damit er mit einem erhabenen Haupt auch gehen kann. Er hat seine Macht nicht missbraucht. Er hat weder Bestechungsgeld angenommen, noch Ochsen oder Esel von Menschen, keine Geschenke angenommen, so wie es sich gehört. Und so wie es auch im mosaischen Gesetz verordnet ist, in 2. Mose 23, Vers 8. Da heißt es, nimm kein Bestechungsgeld an, denn das Bestechungsgeschenk macht die Sehenden blind und verkehrt die Sache der Gerechten. Nimmt kein Bestechungsgeld an. Und das Volk bestätigt vor Gott, dass Samuel sich nicht schuldig gemacht hat. Sein starkes Zeugnis. Ein Zeugnis, das wir auch bei Paulus sehen, in Apostelgeschichte 20, Vers 33. Was sagt Paulus da? Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Das können nicht alle christlichen Leiter sagen. Machtsmissbrauch, Manipulation, falsche Spesenrechnungen, Bereicherung auf Kosten anderer, Lastern, das Stiften von Zwietracht, das kommt alles vor. Und viele Gemeinden sind daran zerbrochen. Und irgendwann stehen die Leiter Gottes wie auch wir vor Gott und haben Rechenschaft abzulegen über unser Leben. Wie haben wir gelebt? Was für ein Zeugnis haben wir zurückgelassen? Und es geht nicht nur um Leiter, es geht auch um uns. Als Christen sind wir Vertreter Christi auf dieser Erde, Botschafter. Was kann man von uns sagen? Können wir das, was Samuel sagen, Leute? Was seht ihr, was habt ihr gesehen in unserem Leben? Können wir mit einem guten Gewissen sagen, dass wir immer versucht haben, danach gestrebt haben, das Gute zu tun? Und wenn es nicht gut war, haben wir dann den Mut gehabt, das auch laut zu sagen, umzukehren? Es ist ein sehr starkes Zeugnis, was Samuel hier zurücklegt. Und ehrlich gesagt, es ist auch sehr hoch, was er hier sagt. Ich finde das beachtlich. Das haben wir nicht alle geschafft, das werden wir nicht alle so schaffen. Das heißt in 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann lügen wir. Dann ist die Wahrheit nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, um uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Wir werden versagen. Wir werden versagen. Aber immer wieder dürfen wir uns bei Jesus melden und sagen, schiefgegangen. Und dann sagt er, ich gebe dir ein neues Blatt, du kannst neu anfangen. Du bist vergeben. Das ist ein Wunder, oder? Menschen vergeben uns nicht so schnell. Und Menschen vergessen auch nicht so schnell. Aber es heißt in Psalm 103, dass Gott unsere Sünde so weit von uns entfernt, dass er sie praktisch nicht mehr zurückfinden könnte. Und es gibt auch eine Geschichte, wo jemand bei Jesus kommt und sagt, ich möchte noch mal gerne reden über das und jenes, was in meinem Leben geschehen ist. Und Jesus sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es war erledigt, vorbei. Also Samuel ist nicht auf eigenen Vorteil ausgewiesen. Er ist sein ganzes Leben als Richter und Prophet treu im Dienst Gottes vor dem Volk gestanden. Er ist ein Vorbild gewesen. Das möchte Jesus auch bei uns vorfinden, dass wir ein Vorbild sind. Dass wir echt sind, wahrhaftig sind und solche Leute sind, dass Menschen sagen, so möchte ich eigentlich auch werden. Das tut einfach gut. Er hat auch kurz hier in Vers 3, oder wo hat er, hat kurz seine Söhne erwähnt in Vers 2. Das finde ich stark, denn bei den Söhnen ist es nicht so gut gegangen. Wir wissen, dass es bei Elis Söhnen nicht gut gegangen ist und dass Gott Eli eigentlich vorgeworfen hat, dass er seine Söhne mehr geehrt hat als ihn. Bei Samuel, wie das war, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass die Söhne also nicht in Samuels Fußstapfen getreten sind, dass sie kein gutes Beispiel waren. Und dass Samuel das wagt, hier seine Söhne zu erwähnen, finde ich stark. Er macht sich verletzbar, verletzlich. Er wagt es zu sagen, es gibt einen Bereich in meinem Leben, da ist es nicht so gut gegangen. Und sicherlich wird es auch Frauen unter uns geben, die sagen, das können wir ihm nachsagen. Es ist in unserer Familie auch nicht so ganz so gelaufen, wie wir das gerne gehabt hätten. Und vielleicht sind wir schuldig daran, dass etwas schiefgelaufen ist. Vielleicht haben wir etwas nachgelassen oder haben wir eben... Das sind so Gedanken, worüber man immer wieder nachdenken kann, die uns fangen können, oder? Und dann kommen wir bei diesem hätte ich nur oder was wäre gewesen, wenn oder habe ich da Fehler gemacht? Gott kennt uns. Er weiß, was alles gelaufen ist und er will immer mit uns weitermachen und wir machen alle Fehler. Wir sind nicht vollkommen. Der große Fehler aber, der größere Fehler wäre der, dass wir hängen bleiben in dem, was wir nicht mehr verändern können. Dieses hätte ich nur oder was wäre gewesen, wenn, dass wir hängen bleiben im Bedauern oder Schuldgefühlen, dass wir davon nicht loskommen. Geben Sie die Sachen bei Gott ab und legen Sie Ihre Kinder immer wieder in seine Hand. Er weiß, er sieht, er kennt. Und er liebt ihre Kinder mehr, als sie ihre Kinder selbst lieben. Und ob wir jetzt Fehler gemacht haben oder nicht, was wir heute tun können und was wir immer tun sollten, ist für unsere Kinder beten. Dass der Herr bei ihnen ist, dass der Herr das mit ihnen in Ordnung bringt. Aber bleiben Sie nicht hängen in Bedauern. Das ist Ballast. Da kann uns der Teufel fangen und uns die Freude entnehmen und da denken wir nur noch, alles schiefgegangen. Blicken Sie auf zu dem, der alles weiß und dessen Arm nicht zu kurz ist, um zu retten. Er will uns, wie auch die Kinder, den Kindern der Tröster und der Helfer sein. Wir lesen ab Vers 6. Samuel sprach zu dem Volk. Der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten geführt hat. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller gerechten Taten des Herrn, die ihr an euch und an euren Vätern getan habt. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zum Herrn. Und der Herr sandte Mose und Aaron und sie führten eure Väter aus Ägypten und ließen sie an diesem Ort wohnen. Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie unter die Hand Siseras, des Heerführers von Hazor, und unter die Hand der Philister und unter die Hand des Königs von Moab, die kämpften gegen sie. Sie aber schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Und da sandte der Herr Jerubbaal und Bedan und Jephtha und Samuel und er rettete euch aus den Händen eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Als ihr aber sah, dass Nahas, der König des Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr euer König, euer Gott euer König ist. Und nun seht, da ist euer König, den ihr erwählt, den ihr begehrt habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr nun den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid und wenn nur ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt. Wenn ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. Jetzt aber tretet herzu und seht, was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er es donnern und regen lässt, damit ihr erkennt und einseht, dass eure Bosheit groß ist, die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt, indem ihr für euch einen König begehrt habt. Und da rief Samuel den Herrn an, und der Herr ließ es donnern und regnen an jenem Tag. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sprach zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Und Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn vom ganzen Herzen. Und weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen. Sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es ist aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden. Wenn eine Ära zu Ende geht, dann blicken wir oft zurück. Und das tut Samuel hier auch. Und auffallend ist, dass er bei Gott beginnt. Vers 6, der Herr ist es, der. Alles dreht sich um Gott eigentlich in diesem Kapitel. Alles dreht sich um Gottes Treue, um sein Wirken. Und es fällt hier auf, dass Samuel sich distanziert von dem Volk, denn er redet von euren und nicht unseren Vätern. Der Grund ist, dass er hier als Richter vor dem Volk noch einmal steht. Und in seiner Rede geht er jetzt weit zurück in die Geschichte des Volkes. Und die zentrale Botschaft ist: Gott hat euch nie vergessen, Gott hat euch nie verlassen, ihr seid ungehorsam gewesen, ihr seid untreu gewesen, ihr habt Götzen angebetet, aber er war treu. Er hat euch immer wieder gerettet. Und er macht dem Volk klar, dass gegenüber Gottes erstaunliche Treue ihre Untreue steht. Das ist der rote Faden in ihrer Geschichte. Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Klagen, Murren und Götzendienst. Immer wieder und eigentlich andauernd. Der Kontrast kann nicht größer sein. Die schockierende Untreue des Volkes, die überwältigende Treue Gottes. Er war und er ist immer bereit zu vergeben. Als das Volk in der Not zu ihm rief, hat er nie die Tür zugemacht, hat er immer gehört, hat er dem Volk seine Treue wieder versprochen. Er hat sie nie hängen lassen. Er hat sie immer wieder errettet. Auch wenn er wusste, in der Not ist ein Gebet schnell gesprochen oder ein Gelübde schnell gesprochen. Sobald es aber gut geht, wird das Gebet bald vergessen. Er bleibt treu bis heute, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und dann kommt ab Vers 12 eine Warnung: Ihr habt euch einen König gewünscht, nun hier ist er. Gott hat ihn über euch gesetzt, aber eins hat sich nicht verändert: Ihr steht nach wie vor Gott. Er ist der eigentliche König. Ihn sollt ihr fürchten, ihn dienen, ihn gehorchen, und das gilt nicht nur für euch, das gilt auch für euren König. Ich bin noch immer der Überkönig, ich bin die Autorität, ich bin der Allmächtige. Und ihr steht alle vor Gott. Und ihr habt auch alle mit Strafe zu rechnen, wenn ihr nicht Buße tut. Wenn ihr einfach weitermacht mit bösen Sachen und nie Buße tut, wenn ihr nicht zur Umkehr bereit seid, das ist der Unterschied, gell? Wenn man Buße tut und um Vergebung bittet, dann ist Gott gleich bereit, uns zu vergeben. Aber wenn er in unserem Herzen sieht, dass wir einfach nicht bereit sind, umzukehren, wenn wir immer wieder Böses tun, dann sieht das anders aus. Aber wer Buße tut und sagt: Herr, das tut mir leid, ich will das nicht untreu sein, ich war es wieder, dann ist er immer bereit zu vergeben. In Vers 16 soll das Volk herzutreten und werden sie Zeugen eines Zeichen Gottes sein. Samuel redet von einer großen Sache. Es ist die Zeit der Weizenernte, wird uns erzählt. Also so um Pfingsten, später Mai, Anfang Juni. Und in dieser Jahreszeit ist Regen und überhaupt Donner sehr seltsam, ungewöhnlich. Und jetzt aber wird Gott Regen und Donner senden, um Samuels Worte zu bestätigen. In einer Zeit, wo das nicht üblich, nicht normal ist. Und es geht eigentlich darum, dass das Volk seine Sünde und seine Bosheit endlich erkennen soll. Und dass sie sich Gottes Allmacht und Größe neu bewusst werden. Und dann ruft Samuel in Vers 18 Gott an und Gott antwortet. Weil auch er dem Gott, dem Volk zeigen will, wer er ist. Sie haben das nötig, die Kurve zu kriegen. Sie haben sich einen König gewünscht, aber Gott bleibt der König. Und dann kommt der Donner. Und dann kommt Regen. Und das macht Angst. Es erinnert an das Donnern beim Berg Horeb, als Mose die 10 Gebote empfing. Da ist das Volk, hat so viel Angst gekriegt, ihr erinnert euch das, oder? Dass es mit Mose gesprochen hat und gesagt hat, also bitte, bitte, Gott soll nicht direkt mit uns reden, das überleben wir nicht. Kannst du nicht der Mittler für uns sein? Kannst du nicht für uns hören und dass du uns dann weitergibst, weitersagst, was Gott sagt, denn das verkraften wir ja nicht. So viel Gewalt, so viel Naturgewalt. Und wir denken an Elia. Am selben Berg hatte er sich versteckt in einer Höhle. Und dann bricht auch Naturgewalt aus und wird er sich Gottes Größe wieder bewusst. Und das geschieht hier auch. Gott offenbart sich in Naturgewalt und das ganze Volk fürchtet sich. Sie fürchten, so heißt es, Gott und Samuel, den Mann Gottes, und sie bitten Samuel, Fürbitte für ihn zu tun. Vers 19. Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Im Römerbrief heißt es, dass das Lohn der Sünde der Tod ist. Sie haben es verdient zu sterben. Und sie sind sich das bei diesem Naturgewalt bewusst. Aber es gibt noch immer Gottes Gnade. Es gibt noch immer Gottes Gnade, ein Geschenk, das sie annehmen dürfen, aber sie treten hier zurück. Sie sind total überwältigt von Gottes Allmacht und von seiner Größe. Und Samuel beruhigt sie in Vers 20. Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn vom ganzen Herzen. Hier ist der Schlüssel zu inneren Frieden, oder? Zu dem Wissen, ich darf leben, ich darf sein. Ich soll mich abwenden von dem Bösen und nicht abweichen von der Nachfolge des Herrn. Es geht um ein Herz, das Gott gehört. Es geht um ein Herz, das Gott gehört. Es gibt in diesem Herz keinen Raum für Götzen, welche Art auch. Welche Form auch. Sie sind nichtig, sagt Samuel. Sie wirken nicht, sie funktionieren nicht. Wir haben nichts von ihnen. Sie können uns nicht erretten. Lass ab von ihnen. Gib diesen Götzen auch keinen Zentimeter Raum. Halte dich fern. Anders gesagt, kehrt um. Kehrt um, fang neu an. Für und mit Gott. Klar und radikal. Also Samuel tröstet das Volk und er ermahnt sie und er warnt sie. Vers 22 erklärt er dem Volk, worauf sein Vertrauen auf Gott gründet. Gott hält, was er versprochen hat. Er hat Abraham, Isaac und Jakob als Erzväter des Volkes berufen. Er hat Mose und Aaron eingesetzt, um das Volk aus Ägypten zu erretten. Er hat dem Volk Richter gegeben, alles in Vers 11. Sollte er jetzt aufhören? Nein. Gott hört nicht auf mit dem, was er begonnen hat. Und dann kommt die Fürbitte in Vers 23. Ich werde nicht aufhören, für euch zu beten und euch den richtigen und guten Weg zu lehren. Es ist, als hören wir Jesus reden. Nicht, dass einmal Jesus war oder göttlich war. Hier aber ist er wie Mose auch damals ein Abbild oder Schatten von Jesus, von Gottes Sohn, der bis heute nicht damit aufgehört hat, für uns zu beten. Im Hebräerbrief wird er uns vorgestellt als der vollkommene Mittler, als vollkommener Hohepriester, der vor Gott steht und für uns betet. Ich finde das immer, der Gedanke ist überwältigend, oder? Dass der Sohn Gottes uns bei Namen kennt und dass er mit Gott über dich, über mich redet. Stellt euch das mal vor. Dass er über dich mit Gott redet. Dass er für dich betet. Ich werde nicht aufhören, sagt Samuel, ich werde nie damit aufhören, für euch zu beten. Und ich werde auch nicht damit aufhören, euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Er mag als Richter zurückgetreten sein, aber er verlässt das Volk nicht. Er betet weiter für sie, er unterrichtet sie, vielleicht privat, vielleicht in einer Predigt. Wir wissen, dass er in Rama, in seinem Wohnort, auch eine Prophetenschule geleitet hat. Also er ist noch sehr aktiv gewesen, auch nachdem er das Richteramt abgegeben hatte. Sein Dienst hat nicht aufgehört. Es gibt in Gottes Reich keine Rentner. Wir dürfen, solange wir leben, dürfen wir Gott auf irgendeiner Weise dienen. Und das Gebet, das funktioniert immer, auch wenn wir körperlich vielleicht nicht so viel mehr können. Das Beten können wir tun. Und ich finde das auch so toll. Es gibt einige ältere Geschwister unter uns, Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht. Sind sie saftvoll und reich, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Bis im hohen Alter dürfen wir Gott noch dienen. Und wird er uns zeigen, wie das sein kann. Gut, in Vers 24 fasst Samuel zusammen, was Glauben an Gott ausmacht. Was macht Glauben an Gott aus? Gott fürchten und ihm dienen mit ganzem Herzen. Gott fürchten, das heißt ihn erkennen als Herr. Es hat nicht mit Angst zu tun. Gott fürchten hat mit Ehrfurcht zu tun. Und wer Ehrfurcht vor Gott hat, darf vertraulich mit ihm umgehen, heißt es im Psalm 25, Vers 14. Hier kommen die zwei Sachen zusammen, Ehrfurcht und das Vertraute miteinander umgehen. Wir würden denken, das geht nicht. Also wir haben in Holland lange Zeit Königinnen gehabt, wir haben jetzt einen König. Wir haben Ehrfurcht vor der Königin, vor dem König, weil wir davon ausgehen, dass er über uns gesetzt ist, aber vertraulich mit ihm umgehen. Nein, zuallererst haben wir ihn mit Majestät anzusprechen, wenn wir auch nur in seiner Nähe kommen könnten. Unser König ist übrigens sehr modern, da sieht das langsam ein bisschen anders, aber trotzdem, ein Freund wird er nie werden. Und Gott, der allerhöchste König, bittet sich an als Freund. Aber er sagt auch Ehrfurcht bitte, denn ich bin kein Kumpel. Ich bin der Allmächtige und ich bin euer Freund. Ja, Samuel hat das verstanden und hat auch so gelebt mit Gott, hat Gott vom ganzen Herzen gedient, aber für ihn ist auch Gott immer der Herr geblieben. Vers 24, seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Und wenn ihr dennoch Böses tut, das heißt, wenn ihr nach wie vor untreu seid, wenn nichts sich verändert, so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden. Wer unbedingt Böses tun will, wer nicht bereit ist umzukehren, der hat mit Gottes Strafe zu rechnen. Dann geht es in Kapitel 13 weiter und hier ist König Saul die Hauptperson. Und der erste Vers ist ein bisschen obskur, wir wissen nicht genau, Saul war ein Jahr König gewesen, also nach Paulus in Apostelgeschichte 13, Vers 20 hat er ungefähr 40 Jahre regiert. Hier hat er einen Sohn, Jonathan, in Vers 3, der ist schon aktiv als Befehlshaber im Heer, also muss Saul vielleicht so um die 40 Jahre alt gewesen sein, wie es auch sei. Es werden 3000 Mann jetzt aus Israel zum Kampf gegen den Philistern versammelt. Und Saul wird die größere Truppe mit 2000 Mann und Jonathan, sein Sohn, die kleinere Gruppe mit 1000 Mann anführen. Vers 2. Und Jonathan schafft es in diesem Kapitel, um den Wachtposten der Philister bei Geba oder Gibea Benjamin im Gebiet des Stammes Benjamins zu schlagen. Und man sieht hier wieder, wie weit die Philister vorgerückt sind, wie weit die im Gebiet des Stammes vorgerückt sind während der Richterzeit Samuels. Dennoch hat das Volk während der Richterzeit Samuels relativ Ruhe von diesen Feinden gehabt. Und die Philister ihrerseits haben wahrscheinlich gemeint, dass sie nicht so viel zu fürchten hatten, denn wir haben ja gelesen, dass sie alle Schmiede aus Israel entfernt hatten. Also die hatten eigentlich ein Waffenembargo, die konnten nicht viel mehr. Nun aber werden sie überrascht, denn Jonathan schlägt den Wachtposten der Philister in Gibea Benjamin. Und dann werden in Israel die Posaunen geblasen, um Israel zu warnen, weil man davon ausgeht, dass sie sehr wahrscheinlich mit einer Racheaktion von den Philistern zu rechnen haben, weil sie sich eben bei ihnen verhasst gemacht haben. Und dann werden nach dem Sieg Jonathans wird das Volk zusammengerufen, um mit Saul nach Gilgal zu ziehen. Und inzwischen bereiten die Philister einen großen Angriff gegen Israel vor. Sie lagern sich bei Michmas, nördlich von Jerusalem, und ihre Anwesenheit ist dermaßen bedrohend, dass das ganze Volk sich versteckt, wo es sich nur verstecken kann. Vers 6, als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Das ist keine gute Situation, oder? Das sieht nicht sehr stark, kampfbewusst, mutig aus. Sind einige sogar weggezogen über den Jordan nach Gilgal, nach Gilead. Das ist das Gebiet gewesen, wo auch Elia herkam. Das war ein Gebiet mit Bergen, sehr bergig, viele Wälder. Da konnte man sich gut verstecken. In späteren Jahren hat sich auch David da versteckt. Saul bleibt in Gilgal, aber von dem Volk in Gilgal, aber von dem Volk hat er nicht viel zu erwarten. Erinnern Sie sich, dass Samuel Saul gesagt hat in 10 Vers 8, dass er nach Gilgal gehen sollte und dass er dort 7 Tage auf ihn, auf Samuel, warten sollte. Und jetzt ist er in Gilgal. Und er hat Samuels Worte nicht vergessen, denn wir lesen in Vers 8, er wartete 7 Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Dann kommt ein Komma. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Es müssen Tage voller Spannung gewesen sein. Sie haben einen Angriff erwartet. Die meisten der Männer Sauls sind geflohen oder haben sich versteckt. Die sind untergetaucht und jetzt muss man warten. Man hat das Gefühl, wir müssen bereit sein, wir müssen handeln. Dieses Warten ist nach menschlichem Ermessen der reinste Wahnsinn gewesen. Man muss eingreifen. Und es ist eine totale Zumutung gewesen für Saul, dass er warten musste. Und was konnte er seinen Menschen sagen? Das ist in Ordnung, dass wir nichts tun? Wir warten hier ab, bis wir geschlagen werden? Sie waren schon verzagt. Und dieses Warten hat alles nur noch schwieriger gemacht. Es war total mühsam. Warum geht es hier? Es geht hier um Vertrauen. Denn Samuel hatte Saul gesagt, du sollst 7 Tage warten. Es war eine Probe. Es war eine unheimlich schwere Probe, denn in diesen Tagen hat das Volk Saul verlassen und sich zerstreut. Und dann wird die Situation immer grimmiger, immer spannender und dann gibt Saul sich geschlagen. Da sprach Saul in Vers 9, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Und da ging Saul hinaus, ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Saul hat nicht gewartet. Er wollte opfern. Der hat bei sich gedacht, das kann jetzt hier nicht so sein, dass wir damit auch noch zu spät sind. Es wird oft gesagt, dass Saul den Fehler gemacht hat, dass er überhaupt geopfert hat, dass er das nicht hätte tun dürfen, weil Samuel der Prophet oder der Priester war. Es wird oft gesagt, dass Saul hier das Priesteramt an sich gezogen hat, aber das stimmt nicht, darum geht es hier nicht. Denn wir wissen aus der Geschichte, dass es nicht nur Priester gewesen sind, die geopfert haben. Der Familienvater durfte unter Umständen auch opfern. Der Richter Gideon hat geopfert in Richter 6. König David hat geopfert in 2. Samuel 6. Salomo hat geopfert, der König in 1. Könige 8. Elia hat geopfert. Der Richterprophet Samuel hat geopfert. Was war dann Sauls Fehler? Denn er wird bestraft, gell? Vers 11, was hast du getan? Und Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich es und brachte das Brandopfer dar. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Das war eine Probe. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Und dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und Samuel macht sich auf, ging von Gilgal hinauf nach Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Unfair, oder? Er hat doch treu gehandelt, hat sogar was Gott opfern wollen. Musste 7 Tage warten und Samuel war nicht rechtzeitig da. Es wäre doch zu verteidigen. Da ist ein Fehler geschehen und wir denken, er hat versagt, das war doch nur so klein, wie wir das vielleicht auch bei Mose gedacht haben. Der hat auf den Felsen geschlagen und durfte nicht in das verheißene Land einziehen. Das sind schon rigoröse Maßnahmen, oder? Und Saul verliert sein Königtum. Was ist hier geschehen? Es ging hier um Sauls Charakter. Es ging hier um Gehorsam an Gott. Wie würde Saul die Situation einschätzen? Wie würde er reagieren? Nun, er hat die Situation betrachtet und eingeschätzt, aber seine Interpretation und dann auch sein Handeln gründete sich auf das, was er sah und nicht auf Vertrauen auf Gott. Es gründete sich auf, was er sah. Und nicht auf Vertrauen auf Gott. Er ließ sich, anders gesagt, vom Sichtbaren führen. Die Philister, die in Anzug waren. Während er selbst noch kaum Männer bei sich hatte. Und er hätte sich aber auch vom Unsichtbaren führen lassen können, indem er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hätte und gewartet hätte. Auf Samuel, den Mann Gottes. Saul reagiert hier menschlich und strategisch. Er erwartet eine Schlacht, ihm fehlt noch den Gottesdienst, er wagt es, sagt er, er überwindet sich und nimmt die Sache selbst zur Hand und findet das normal, er findet das ganz gut, denn wenn er Samuel kommen sieht, dann geht er ihm ganz unbefangen entgegen. Hallo Samuel. Was ist hier geschehen? In Vers 13 finden wir vielleicht den Schlüssel. Da sagt Samuel dem König, du hast töricht gehandelt. Töricht oder eine Torheit begehen hat eine besondere Bedeutung in der Bibel. Töricht ist, wer sich auf seinen Verstand verlässt, weil dieser begrenzt ist. Und töricht ist also jemand, der nicht nach Gottes Willen handelt, weil er meint, dass es anders besser ist. Weil er abhängig ist von der sichtbaren Realität. töricht ist, wer zu großes Selbstvertrauen hat und dann Entscheidungen trifft, so wie es ihm als gut vorkommt. Das ist das Törichtsein in der Bibel. Das gründet sich auf meine Weisheit, die keine Weisheit ist. Es gründet sich auf meine Überlegungen, auf das, was ich sehe und nach menschlichem Ermessen dann auch einschätze und dann danach handeln. Warum ist Saul hier töricht? Weil er eben alles mit dem Verstand anfasst. Er sieht das Volk, das verzagt ist, davonläuft. Er denkt bei sich, bald verliere ich alle Menschen. Er weiß, dass die Philister kampfbereit sind und denkt bei sich, das schaffen wir nicht. Mit so wenigen, da müssen wir handeln, bevor es noch weniger werden. Und wenn wir dann auch die Verse 11 und 12 sehen, dann sehen wir, dass es immer da dieses Ich kam, was ich sah, dass das Volk mich verließ und du bist nicht gekommen. Da sprach ich, Vers 12, da wagte ich es und brachte ein Opfer ich. Er hat Gott nicht gesucht. Er hat sich überführen lassen von der sichtbaren Realität und hat danach gehandelt. Da wagte ich es. Ich konnte nicht länger warten. Saul rechnet mit allem, er rechnet nur nicht mit Gottes Beistand. Er rechnet mit allem, nur nicht mit Gottes Hilfe. Man kann es vielleicht auch so sagen, dass er zu meinen scheint, dass Gott in dieser Situation nicht mehr eingreifen kann. Und darum greift er ein. Also der Fehler oder seine Sünde lag nicht unbedingt in das Opfern, sondern in das Nicht-Warten-Können. Es lag im voreiligen Handeln, das gegründet war auf Nervosität und Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Er hatte einen Mangel an Vertrauen. In diesem Handeln stand Saul voran, er entschied, er griff ein. Und wir sehen jetzt, dass der demütige junge Mann, der gegenüber Samuel äußerte, dass er das nicht verstehen konnte, dass gerade er König sein sollte, dass der jetzt eigenmächtige Entscheidungen trifft, dass er gewachsen ist. Und man sieht bei ihm zwar Religiosität oder Frömmigkeit, er will ja opfern, aber es fehlt an Gottesvertrauen. Es fehlt an Gottesvertrauen. Und dann macht das Opfern eigentlich auch wenig Sinn. Dann ist das nur eine religiöse Handlung. Denn dann ist die Beziehung mit Gott nicht in Ordnung. Und die Folgen sind enorm, denn Saul hat die Prüfung nicht bestanden und verliert sein Königtum. Der Herr, sagt Samuel in Vers 14, hat sich ein Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Es geht hier um David. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du dich nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Gott hat sich schon einen anderen Mann ausgesucht. Und in dem, was folgt, verlässt jetzt Samuel Gilgal. Er zieht nach Gibea Benjamin zurück in das Gebiet oder in die Stadt, wo die Philister einen Wachtposten hatten. Und was tut Saul? In Vers 3, oder habe ich das falsch? Saul musste zuerst das Volk. Wo sind wir jetzt? 15, dankeschön. Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Er handelt wieder ganz menschlich. Er will jetzt erst mal feststellen, wie das militärisch für ihn aussieht. Nun nicht sehr gut, denn von seinen 3000 Mann sind nur noch 600 übrig. Er macht wieder dasselbe. Er mustert seine Männer. Wie sieht das für mich aus? Dann wird in diesem Kapitel nicht mehr angegriffen, es wird nicht mehr gekämpft, aber die Drohung ist sehr spürbar. Auch in dem Rest des Kapitels. Drei Abteilungen des Heers der Philister verteilen sich in Richtung Westen, Norden und Osten. Sie sind auf Plündern aus, aber sie gehen fürs Erste noch nicht in den Süden, in das Gebiet Sauls. Und dann wird ab Vers 19 klar, in welcher schlechten Lage sich Gottes Volk befindet. Es gibt keine Schmiede mehr. Nur Saul und Jonathan haben noch etwas, was nach Waffen ausschaut. Das Volk kann höchstens nur noch Landbaugeräte, zum Beispiel eine Pflugschar als Waffen verwenden, aber diese sind abgestumpft, weil es keine Schmiede mehr gibt. Es sieht schlecht aus. Und in Vers 23 lesen wir dann, ein Vorposten der Philister rückte bis zum Pass von Michmas vor. Er muss unterwegs sein nach Gibea, um Saul anzugreifen. Drohung. Drohung. Aber das, was hier in diesen beiden Kapiteln also unterstrichen wird, fürchtet den Herrn und rechne mit ihm. Und wenn es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen, dann blick zurück und schau, was er alles getan hat in der Geschichte. Schau, wie mächtig, wie groß er sich bewiesen hat und schau, wie treu er sich bewiesen hat. Und denkt bei euch nach, wo stehe ich? Bin ich diesem Gott treu? Und wenn nicht, dann ist die Einladung oder die Aufforderung da, umzukehren. Die Götzen aus meinem Leben zu entfernen, neu anzufangen, Gott zu suchen, danach zu jagen, so wie Paulus das sagt, ihn besser kennenzulernen, ihn mehr nachzufolgen, ihn mehr stärker, mehr zu lieben, mehr zu dienen. Das steht in diesem Kapitel sehr stark im Mittelpunkt und dann natürlich die Sache mit dem Vertrauen. Wenn Gott der Mächtige ist, wenn er der Erretter ist, wenn er der Treue ist, was hindert mich dann daran, ihm zu vertrauen? Und da komme ich auch zurück auf die Sache mit unseren Kindern. Was hindert mich daran, Gott zu vertrauen? Da kann ich nach menschlichem Ermessen sagen, es ist vielleicht schiefgegangen in der Familie, das wird nichts mehr. Was ist mit meinem Vertrauen? Und dann darf ich auch wissen, dass Jesus treu für mich betet und dass er auch meine Gebete hört für das, was mich bewegt, für die Menschen, die mich bewegen. Für die Menschen, die ihn vielleicht verlassen haben oder ihn nicht kennen wollen, die mir aber so lieb sind, dann darf ich doch vertrauen, oder? Dann darf ich doch vertrauen. Und dann will ich ein Beispiel an Saul nehmen, indem ich etwas, das nicht tun will, was er tat. Ich will nicht schauen, wie das menschlich gesehen aussieht. Ich will nicht danach handeln. Ich will nicht danach rechnen. Denn es gibt eine unsichtbare Realität. Es gibt ein gewaltiger Gott, dessen Arm nicht zu kurz ist, um zu retten. Mich nicht und meine Geliebten nicht. Und dann darf ich vertrauen, auch wenn es schlecht aussieht. Dann darf ich vertrauen. Und mit diesem Vertrauen dürfen wir uns auch übermorgen auf den Weg machen nach Hause. Und mit diesem Vertrauen dürfen wir heute leben. Und dann das Wunderbare, dass es jemand gibt, Jesus, der immer für uns betet. Wow. Auch wenn ich mal vergesse zu beten, er betet weiter. Und wie Samuel, unterrichtet er auch weiter, oder? Wir haben dieses Buch bekommen. Unterricht. Ermahnung. Ermutigung. Nahrung. Alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen in diesem Buch. Das manchmal ein bisschen vergessen wird. Weil uns vielleicht andere Bücher oder Zeitschriften oder Fernsehprogramme oder der Computer lieber geworden sind. Schade, tragisch, schlimm. Gott will uns weiterhin unterrichten. Und wenn wir uns an diesem Wort halten, dann finden wir den Halt, den wir so oft bei anderen Sachen suchen. Bei den Götzen, bei schwachen Sachen, die uns nicht erretten können, bei Menschen. Gott ist der Große, der Allmächtige und wie wunderbar, dass wir von ihm in die Gemeinschaft mit ihm gerufen wurden. Und ich hoffe, dass wir alle sagen können, ja, so ist es bei mir auch, bin da sicher. Und wenn Sie nicht sicher sind, dann gehen Sie bitte übermorgen nicht nach Hause, bevor Sie mit irgendjemandem gesprochen haben. Denn es gibt auch hier Menschen, die mit Ihnen beten möchten und für Sie beten möchten. Wir wollen mit unserem Herrn reden. Herr, wir wollen dir danken für die heutige Geschichte, worin wir so deutlich gesehen haben, wie groß du bist, wie mächtig, wie treu. Und worin wir auch gesehen haben, dass es auch bei uns so oft mangelt an Vertrauen. Dass wir unsere Umstände sehen, dass wir unseren Umständen das Sagen geben. Und dass wir dann eben sagen, es wird nichts, es geht nicht, es sieht schlecht aus. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns dabei hilfst, mehr zu vertrauen. All unser Vertrauen auf dich zu setzen. Und wir wollen dich auch bitten, hilf uns, wenn wir von hier gehen und wieder zu Hause sind, dass wir dein Wort weiterlesen. und dass wir es gut lesen, nicht schnell, sondern dass wir aufmerksam sind, dass wir suchen, dass wir uns fragen, was willst du uns sagen durch den einen oder anderen Text, und wir sind dir so dankbar, dass das Buch so lebendig ist und dass du uns deinen Geist gibst, der uns die Ohren und die Augen öffnen will, damit wir verstehen und damit du weiter mit uns kommst. Und wir denken, Herr, auch an unsere Geliebten, vielleicht Kinder oder Eltern oder Ehemann, Menschen, die dich noch nicht kennen, die andere Wege gehen. Du kennst ihre Namen. Du weißt auch, wie viel Trauer uns das gibt, wie besorgt wir sind. Und wir wollen dir einfach mal danken, dass du das alles siehst und kennst und dass dir alles daran gelegen ist, dass diese Menschen, die wir so lieb haben, zu dir kommen. Und schenk uns das, Herr, dass wir wie Samuel ein Beispiel sind in unserem Leben. Nicht nur, was ein gerechtes Leben angeht, was uns sowieso nicht gelingt, sondern eher in unserem Wesen. Dass Menschen an uns sehen, wie gut du bist und wie gut es ist und tut, mit dir zu leben. Herr, schenke das. Segne uns, damit wir anderen zum Segen werden und damit andere eine Sehnsucht nach dir bekommen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.